Da habe ich noch zwei nicht gedrückt. 1, 2 ist gut, es kommt gut. Wunderbar. Guten Morgen. So, Daniel, also nicht ich, sondern das Buch Daniel ist dran heute Morgen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich jeweils dass ich ein paar Exemplare von der Bibel, von der Predigt schriftlich hinten auflege nach dem Gottesdienst. Und auf unserer Homepage kann man die ganze Serie, wer die gerne schriftlich will, kann die dort herunterladen. Also vom ersten Kapitel bis und mit dem von heute. Also einfach die schriftlich, die Predigten kann man ja auch herunterladen. Das Thema heute ist die Geschichte von Belsazar. Ich habe da den Übertitel gegeben, Absturz mit Folgen. Es gab in der Geschichte keine lange Zeit, ist noch gar nicht lange her, es gab keine Bestätigung, dass dieser König überhaupt existiert hat. Das war einfach eine Geschichte in der Bibel, von der man nicht nachweisen konnte, ob die überhaupt möglich gewesen ist, weil man diesen König schlicht nicht kannte. Das hat sich aber geändert, es hat außerbiblische Funde, Schriften gegeben, die diesen Belsazar bestätigen. Aber er war nicht ein Sohn von Nebukadnezar, und das ist vielleicht gut, wenn wir das kurz mal anschauen. Diesem großen babylonischen König unter seiner Herrschaft war Babylon in seiner größten Blüte und Ausdehnung. Auf ihn folgte sein Sohn Evil-Merodach auf dem Thron. Und das ist der König, der eigentlich auch erwähnt ist in Jeremia 52, Vers 31 und folgende. Von ihm steht nämlich, dass er den israelischen König, den judäischen König Joachim, begnadigt hat. Joachim ist ja in die Gefangenschaft gekommen, in die erste Gefangenschaft, das heißt, er hat sich ergeben, damals Nebukadnezar, und Nebukadnezar hat ihn mit Daniel, seinen drei Freunden und noch vielen anderen höhergestellten Persönlichkeiten von Jerusalem mit in die Gefangenschaft genommen. Und dieser Evil-Merodach, Nachfolger und Sohn von Nebukadnezar, hat Joachim begnadigt und er hat für seinen Lebensunterhalt gesorgt, bis er stirbt. So lesen wir dann auch in Jeremia 52. Aber Evil-Merodach wurde nach 2 Jahren Regierungszeit ermordet, und zwar vom Mann seiner Schwester. Der Mann seiner Schwester, Neriglissar, hat ihn ermordet und übernahm selber die Herrschaft über Babylon. Wie lange dieser König war, weiß ich nicht. Aber sein Sohn ist dann ihm nachgefolgt, der hieß Labashi-Marduk. Und Marduk ist eine Bezeichnung des Gottes, den er verehrt hat, der Mondgott. Und es gab 2 verschiedene religiöse Richtungen in Babylon, die einen, die eben diesem Mondgott anhingen, und eine andere Gruppe. Und dieser Labashi-Marduk, der war nur während 9 Monaten König. Dann wurde auch er ermordet. Und zwar eben von der anderen Priesterkaste. Und ihm ist dann ein König nachgefolgt, das ist Nabonid. Der hat auch zu dieser anderen Kaste gehört. Es war in Babylon so, dass eigentlich die Priester sozusagen die Könige gewählt und eingesetzt haben nach dem Willen der Götter. Und da war eben dieser, der nur 9 Monate geherrscht hat, war nicht von diesen Göttern erwählt. Also musste er beseitigt werden und der andere wurde König. Und dieser Nabonid, das ist der Vater von Belsazar. Nabonid hat die Herrschaft übernommen und ist dann etwa 17 Jahre war er König. Aber er ist in dieser Zeit für 10 Jahre außer Landes gegangen, in den Süden, Richtung Arabien, Jemen, und versuchte, diese Gebiete für Babylon zu gewinnen. Nicht unbedingt zum Erobern, sondern einfach zu gewinnen durch seinen Einfluss. Und so war er während 10 Jahren abwesend, und in diesen 10 Jahren hat Belsazar in Babylon regiert. Das heißt also, sein Vater war eigentlich König und er war Vizekönig. Aber im eigentlichen Land, in Babel, hat er das Sagen gehabt, weil sein Vater ja weg war. Und so ist eigentlich der geschichtliche Hintergrund zu diesen Ereignissen. Während Belsazar regierte, in dieser Zeit wurde das Medo-Persische Reich stärker und sie haben angefangen, sich gegen Babylon aufzumachen. Sie wollten Babylon erobern. Vermutlich, und man nimmt an, dass Nabonid das mitbekommen hat in Arabien und hat sich auf den Rückweg nach Babylon begeben. Also Nabonid, der eigentliche König, war auf dem Rückweg. Belsazar hat bereits 10 Jahre jetzt regiert. Und hier setzt diese Geschichte ein von Daniel. Es ist das letzte Jahr von Belsazar. Und ich möchte jetzt stufenweise in diesem Text vorwärts gehen. Nicht den ganzen Text auf einmal lesen, sondern immer einen Abschnitt und dann einige Gedanken dazu weitergeben. Wir lesen in Kapitel 5 von Daniel ab Vers 1 zuerst einmal bis Vers 3. Moment, muss schnell nachschauen, bis Vers 4. Belsazar, der König, veranstaltete ein üppiges Mahl für seine 1000 Großen. Und vor den 1000 trank er Wein. In Weinlaune befahl Belsazar, die goldenen und die silbernen Gefäße herzubringen, die Nebukadnezar, sein Vater, aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König und seine Großen, seine Frauen und seine Nebenfrauen daraus trinken konnten. Da brachte man die goldenen Gefäße, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König und seine Großen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Sie tranken den Wein und priesen die goldenen und silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Mal so weit. Belsazar ließ ein Fest veranstalten für die führenden Leute. Wir lesen hier für seine 1000 Großen. Also da war eine große Mannschaft da an diesem Fest, 1000. Stellen wir uns mal vor, wie viele wir hier reinbringen in diesen Raum. Also da, wenn wir eng zusammenstehen, gibt das vielleicht 100, also sitzen könnt ihr dann nicht mehr so gut. Das wird dann eng und dann wird da noch gestanden und so, alles voll, dann sind wir 100 und das mal 10. So groß muss der Saal etwa gewesen sein, dass diese Platz hatten und dann noch die Frauen und Nebenfrauen. Das war ein riesiges Teil und man hat tatsächlich solche großen Räume gefunden, wo das möglich war. Und ein solches Fest zu veranstalten war bei diesen Königen nichts Außergewöhnliches. Und vielleicht hat auch Belsazar schon gewusst und bemerkt, nicht nur vielleicht, das muss er eigentlich gesehen haben, dass die Meder und Perser da näher kommen. Man kann sich auch vorstellen, dass er vielleicht seine Großen hier zusammengenommen hat, mit ihnen ein Fest feiert, um sie zu motivieren, für die Sache einzustehen. Oder vielleicht war das auch eine absolute Dummheit, anstatt sich dem Feind zu stellen, sich zurückzuziehen und so zu tun, wie wenn nichts wäre. Es ist alles möglich, das ist unserer Spekulation preisgegeben. Ich möchte nicht spekulieren, er hat einfach ein großes Fest gemacht. Ob aus Dummheit oder Kalkulation, spielt in diesem Zusammenhang ja keine Rolle. Irgendwie aber war alles da, was Rang und Namen hat. Zumindest fast alles. Was für eine Gesellschaft. Und in dieser Gesellschaft fängt er an, sich groß zu tun, zu brüsten. Er ist schließlich der König. Er zeigt, dass er Macht hat. Er will der Coole sein. Er zeigt großmündig seine Coolness. Und je länger der Anlass dauerte, umso mehr Wein floss da in die Kehlen dieser Säufer, und je mehr da Wein floss, umso mutiger wurden sie. Es ist ja schon so, es gibt viele Stars, unter den Musikern besonders, die peitschen sich auf mit Alkohol oder Drogen, um auf der Bühne so richtig Dampf zu machen. Und manch einer ist auch schon auf der Bühne zusammengebrochen deshalb. Aber hier ist es der König von Babylon, der Weltherrscher, zumindest der zweite im Reich. Und er wurde mutig und mutiger, je mehr Wein getrunken wurde. Und er wurde so hochmütig, dass er, wir haben es gelesen, die heiligen Geräte Gottes, Jahwe Gottes, holen ließ. Diese hatte Nebukadnezar bei seiner Deportation der Jerusalemer Lebensgemeinschaft, der Juden, aus dem Tempel mitgenommen und sie in seiner Schatzkammer versorgt. Aber er hat sie dort belassen. Nebukadnezar hat diese Dinge nicht angerührt. Hingegen Belsazar, der wollte hier demonstrieren, wir sind die Größten. Unsere Götter sind die Größten. Je mehr ein Mensch über Gott und über Gottes Handeln, über Gottes Macht und über seine Heiligkeit weiß, umso weniger Toleranz gibt es für diese Menschen. Es gibt ein geistliches No-Go, eine geistliche Grenze. Eine Grenze, die man schlicht nicht überschreiten darf. Eine Grenze, wenn sie überschritten wird, hat das Folgen. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und das ist keine leere Floskel. Es gilt auch nicht nur für die Gottlosen. Paulus schreibt das an eine Gemeinde oder einige Gemeinden. Galatien sind mehrere Gemeinden. Es gilt auch, kann auch für uns gelten. Eine ernste Mahnung finden wir zum Beispiel im Hebräerbrief. Wenn wir Kapitel 6 aufschlagen, dann wird es ernst. Und es gibt ja Leute, theologisch Geschulte auch, die sagen, es ist nicht möglich, dass der Mensch abfallen und verloren gehen kann, wenn er einmal Jesus kennengelernt hat, Christ geworden ist, den Heiligen Geist hat. Ich muss das so stehen lassen, denn es gibt hier einen Text, ich will den nicht auslegen, sondern einfach lesen, und wir können uns selber die Gedanken machen. Denn unmöglich ist es, zur Umkehr zu bringen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt haben und dann abgefallen sind. Unmöglich ist es, diese zu einer neuen Umkehr zu bewegen. Sie kreuzigen sich den Sohn Gottes noch einmal und stellen ihn an den Pranger. Also es ist laut Hebräerbrief hier unmöglich, dass so jemand wieder zurückkommen kann, umkehren kann. Wir finden auch Beispiele, was es für Folgen hat, wenn man Gottes Heiligkeit mit Füßen tritt. Wenn man diese geistliche Grenze überschreitet. Ich habe zwei Beispiele, ich will die nicht lesen, nur kurz erwähnen. Beide finden wir in der Apostelgeschichte. Ein Gottloser, das ist der König Herodes. Er ließ Jakobus umbringen und danach wollte er mit Petrus dasselbe tun. Ein Engel Gottes befreite Petrus aus dem Gefängnis und am Morgen, als Herodes diesen Petrus holen wollte, war er nicht mehr da. Herodes forderte Rechenschaft von den Wächtern, es waren mehrere, und die haben nichts gemerkt. Die haben schlicht nicht gemerkt, dass dieser Petrus gar nicht mehr da ist. Aber er war weg. Und so zog Herodes diese Wachen zur Verantwortung, vermutlich ließ er sie anstelle von Petrus hinrichten. Kurz darauf hielt Herodes eine Rede vor viel Volk. Er ging nach Caesarea und hielt diese Rede. Und sie haben ihn geehrt und gesagt, da spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes hat diese Ehre sehr wohl auf sich genommen und sich daran gefreut. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, in diesem Moment hat Gott ihn gerichtet. Würmer haben sein Inneres zerfressen und einige Tage später ist er gestorben. Ein Beispiel von Christen. Ananias und Sapphira hatten einen Acker verkauft, Geld abgegeben den Aposteln. Es war üblich, das haben viele gemacht. Und diese beiden haben das Geld gebracht zu Petrus und der hat gefragt, ja, ist das alles, was ihr für den Acker bekommen habt? Ja, das ist alles. Aber sie haben einen Teil für sich zurückbehalten. Das Zurückbehalten war an sich gar nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass sie vorgegeben haben, alles abzugeben und einen Teil behalten haben. Und Petrus hat gesagt zu Ananias, warum hat Satan euch verführen können? Ihr belügt nicht Menschen, sondern ihr belügt Gott. In dem Moment ist der Tod umgefallen, kurz darauf seine Frau auch, weil sie diese Schuld gedeckt hat. Sie sind übereingekommen, hier eigentlich Gott zu betrügen. Es gibt eine Grenze. Wer die überschreitet, muss mit ernsthaften Folgen rechnen. Nun, das ist auch noch interessant, vielleicht ist es normal, ich weiß nicht, aber bei Belsazar war ja Alkohol im Spiel. Und er wurde immer mutiger und mutiger. Und da habe ich mir gedacht, wie ist das manchmal bei uns? Wisst ihr, bei Belsazar gab es keine mildernden Umstände wegen Unzurechnungsfähigkeit, wegen Alkohol, übermäßigem Alkoholgenuss. Wenn bei uns einer ein Verbrechen begeht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, dann kann er sogar noch damit rechnen, dass in unserer Rechtsprechung mildernde Umstände geltend gemacht werden. Er war ja schließlich besoffen, der wusste nicht, was er tat, zum Beispiel. Ja? In der Bibel gibt es sowas nicht, bei Gott gibt es das nicht, im Gegenteil. Unter Alkoholmissbrauch, ja, da kommt noch eine Schuld dazu. Es wird nicht eine abgezogen, sondern eher noch eine dazugezählt. Gott ist anders. Und Belsazar trank nicht nur aus diesen heiligen Geräten, sondern er verspottete Gott, indem er aus diesen Getränken mit seinen großen und Frauen und Nebenfrauen trank, sie sich zuprosteten zu Ehren der, wie heißt es, goldenen, silbernen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Interessant ist ja schon diese Aufzählung, dass Daniel das alles so aufzählt auch in seinem Bericht. Denn im Kapitel 2 vom Daniel-Buch hatten wir ja die Statue. Golden, Silber, Bronze, Eisen und vielleicht anstelle Stein dann mit Ton vermischt. Und damals hat Daniel dem Nebukadnezar gesagt, das wird alles zermalmt und zu Staub werden. Und das alles ohne Zutun von Menschenhand, durch den lebendigen Gott. Aber jetzt ist der Moment da, da ist es genug. Es ist genug. Jetzt müsste ich vielleicht ablöschen. Und da, ja, ja, der andere, der unter, hinten, ja. Seht man es? Geht es einigermaßen. Schwierig. Jetzt ist Ende. Wir lesen ab Vers 5. In diesem Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand und sie schrieben dem Leuchter gegenüber auf die getünchte Wand des Königspalasts. Und der König sah den Rücken der Hand, die schrieb. Da erbleichte der König und seine Gedanken erschreckten ihn und seine Hüftgelenke wurden kraftlos und seine Knie schlugen aneinander. Der König rief laut, man solle die Zauberer, Sterndeuter und Wahrsager hereinbringen. Daraufhin sprach der König zu den Weisen Babels, wer diese Schrift lesen und mir ihre Deutung kundtun kann, wird Purpur tragen. Und um den Hals wird er eine goldene Kette tragen und als Dritter wird er im Königreich herrschen. Da kommt also die Wand mit feuriger Schrift, wird da auf die Wand geschrieben. Und der König sieht das und schnell ist das Gelächter und das Geproste zu Ende. Ein bloßer Handrücken und Finger, Geisterhand. Da erbleichen sie und der König zuerst. Da ist die getünchte Wand, hier schreibt diese Hand. Und wir lesen hier, wie der König schlottert und zittert, bis in die Tiefen der Seele eigentlich, müsste man sagen. Es heißt da, da erbleichte der König und seine Gedanken erschreckten ihn. Ja, jetzt hat es ihn getroffen, mit einem Schlag ist er nüchtern, voll da. Der Spötter wird zum Gespött vor Gott. Der Mächtige zum Angsthasen. So sind wir Menschen, so ist der Mensch überhaupt. Es haben sich auch in dieser Welt, in unserer Zeit, Machthaber groß getan. Aber wie haben sich diese in Löcher verkrochen, als ihre Macht zu Ende ging und man ihnen auf den Fersen war? Eigentlich gäbe es eine Umkehr oder hätte es auch für Belsazar eine Umkehr gegeben. Auch sie und auch Belsazar hätte seine Knie vor dem lebendigen Gott beugen können. Das werden wir noch sehen. Aber auch die getünchte Wand ist irgendwie symbolträchtig. Jesus hat ein Gerichtswort an die Pharisäer gerichtet und gesagt, ihr seid wie getünchte Gräber. Außen schön weiß getüncht, aber innen voller Totengebeine. Markige Worte auch von Jesus. Aber diese Worte sind nicht boshaft gemeint. Das dürfen wir nicht so verstehen. Denn Jesus leidet eigentlich mit an der Hartherzigkeit dieser Menschen. Überhaupt an der Hartherzigkeit der Menschen. Und da bringt er klare Worte, Da bringt er auch markige Worte, harte Worte. Aber es sind Worte der Trauer, des Leidens, des Mitleidens an der Härte des Herzens von uns Menschen. Wir gehen einen Schritt weiter. Ich lese die Verse 8 bis 9. Da kamen all die Weisen des Königs herein. Aber sie waren weder imstande, die Schrift zu lesen, noch dem König ihre Deutung zu eröffnen. Da erschrak König Belshazzar sehr, und er erbleichte, und seinen Großen wurde Angst und Bange. Da kommen sie also nun, die Weisen, die Zauberer, die Traumdeuter Babylons. Sie sind schon mal gekommen. Das war unter der Zeit auch von Nebukadnezar, bei dem Traum vom Standbild. Und auch da, sie konnten nichts ausrichten. Damals hat Nebukadnezar ihnen gedroht, mit dem Leben gedroht, wenn ihr das nicht könnt, werdet ihr alle umgebracht. Sie konnten es nicht. Da kann man auch noch so viel Druck aufsetzen. Sie konnten es nicht, und sonst hätten sie lügen müssen, irgendetwas erfinden. Aber das war zu riskant. Hier ist es anders. Belshazzar verspricht, ja, der Dritte zu werden im Reich, also dritthöchste Persönlichkeit in diesem Reich. Er macht es ihnen schmackhaft. Aber sie können nicht. Sie können nicht mal diese Zeichen entziffern, geschweige denn deuten. Darüber erschrak der König noch mehr. Wir lesen, er war ratlos, er erbleichte. Und nun ergriff die ganze Versammlung, die über 1000 Leute, das Entsetzen. Da kann man nur sagen, Ende der Fahnenstange. Es geht nicht mehr weiter. Ende der Fahnenstange, da hat es ausgeweht. Wie weiter? Nun, in diesem Moment kommt eine andere Person in den Fokus. Wir lesen Verse 10 bis 12. Auf die Worte des Königs und seiner Großen hin kam die Königin in das Haus des Gelages. Da sprach die Königin: Ewig lebe der König. Deine Gedanken müssen dich nicht schrecken und du musst nicht erbleichen. In deinem Königreich gibt es einen Mann, in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und in den Tagen deines Vaters fand sich bei ihm Erleuchtung und Einsicht und Weisheit, der Weisheit der Götter gleich. Und König Nebukadnezar, dein Vater, hat ihn eingesetzt als Obersten der Magier, Zauberer, Sterndeuter und Wahrsager. Dein Vater, der König, denn ein außergewöhnlicher Geist, Verstand und die Fähigkeit, Träume zu deuten, Rätselkund zu tun und Knoten zu lösen, haben sich bei Daniel gefunden, dem der König den Namen Belshazzar gegeben hatte. Nun soll Daniel gerufen werden, dann wird er die Deutung kundtun. Also hier kommt eine Person in den Fokus, von der haben wir bis jetzt nichts gelesen. Es steht hier die Königin. Wer ist die Königin? Es steht ja in Verse 2 und 3, dass die Frauen des Belshazzar auch anwesend sind. Man geht davon aus, dass das die Königin Mutter ist. Das heißt, es müsste dann die Frau von, wie heißt der Kerl da? Der eigentliche König, Nabonid. Das müsste die Frau von Nabonid sein. Die Königin Mutter, die hat natürlich Königsstatus, Königinnenstatus. Weil ihr Mann ja dann auch König wäre. Belshazzar ist der Zweite im Reich. Und man geht sogar, es gibt viele, die davon ausgehen, dass auch diese Frau eine Tochter von Nebukadnezar war. Das ist möglich, aber nicht erwiesen. Aber wenn das so ist, dann wäre tatsächlich Belshazzar ein Neffe. Enkel von Nebukadnezar. Und dann erklärt sich auch, warum Nebukadnezar hier von dieser Königin Mutter als Vater von Belsazar angesprochen wird. Und würde das Sinn machen. Denn Abraham ist ja auch der Vater von den Israeliten da. Sie sind Nachkommen Abrahams, also ist er der Vater und so ist das schon zu verstehen. Und was noch dazu kommt, in Jeremia, das ist ja unsere Bibelstundenzeit, in Jeremia Kapitel 27 steht, in Vers 7, und alle Nationen sollen ihm, also Nebukadnezar, und seinem Sohn und dem Sohn seines Sohnes dienen, also dem Enkel, bis auch für sein Land die Zeit kommt. Dann werden viele Nationen und große Könige ihn dienstbar machen. Also eigentlich hat schon Jeremia prophezeit, dass während der Herrschaft des Enkels von Nebukadnezar die Babylon als Reich zusammenfällt und anderen gegeben wird. Nun kommt also die Königin Mutter, bleiben wir mal dabei, und erklärt dem Belsazar, dass es da einen Daniel gibt. Und sein Großvater Nebukadnezar hat ihn über alle Weisen und Zauberer und so weiter gesetzt, weil in ihm überdurchschnittliche Weisheit war, die der Geist der Götter, sagt sie. Aber irgendwie ist Daniel seit Nebukadnezar bei diesen Königen in den Hintergrund gekommen, in Vergessenheit geraten. Die Könige wussten nichts. Wussten nichts, wollten vielleicht auch nichts wissen. Jedenfalls erklärt sie ihm, um wen es sich da handelt, um diesen Daniel. Und wir lesen weiter, Belsazar lässt ihn holen. Ab Vers 13, da wurde Daniel hereingeführt vor den König. Daraufhin sprach der König zu Daniel, du bist dieser Daniel, einer von den Weggeführten aus Juda, der König, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat. Und ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass ich in dir Erleuchtung und Einsicht und außergewöhnliche Weisheit gefunden habe. Und nun sind die weisen Zauberer vor mich geführt worden, damit sie diese Schrift lesen und mir ihre Deutung eröffnen, aber sie sind nicht imstande, die Deutung der Sache kundzutun. Ich aber habe von dir gehört, dass du Deutungen geben und Knoten lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen und mir ihre Deutung eröffnen kannst, sollst du Purpur tragen und um deinen Hals sollst du eine goldene Kette tragen und als Dritter sollst du im Königreich herrschen. Also, Belsazar hat keine andere Wahl. Und wenn wir so die Anrede lesen, merken wir, mit dem Daniel hat er es nicht. Entweder kennt er ihn nicht oder hat ihn bewusst ignoriert. Und irgendwie, wie er ihn begrüßt, ja, du bist doch einer von den Gefangenen da aus Juda und so, spürt man fast ein bisschen eine Geringschätzung drin. Antisemitische Gründe? Ich weiß es nicht. Aber er war auf Daniel angewiesen und es bleibt ihm eigentlich nichts anderes als ihm dieselbe Belohnung zu versprechen wie den Weisen, wie den anderen. Und so steht also Daniel da, den machtlosen Zauberern und Weisen gegenüber. Und jetzt hat Daniel das Wort. Und wir lesen hier weiter, ab Vers 17, da sprach Daniel daraufhin vor dem König, behalte deine Gaben für dich und gib deine Geschenke einem anderen. Die Schrift werde ich dem König vorlesen und die Deutung werde ich ihm eröffnen. Du bist der König. Der höchste Gott gab Nebukadnezar, deinem Vater, die Königsherrschaft, die Größe, die Würde und die Herrlichkeit. Und wegen der Größe, die er ihm gegeben hat, zitterten und erschraken vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wenn er wollte, und er ließ am Leben, wenn er wollte. Und er erhöhte, wenn er wollte, und er erniedrigte, wenn er wollte. Aber als sein Herz sich überhob und sein Geist hochmütig geworden war, bis zur Vermessenheit, wurde er vom Thron seiner Königsherrschaft gestürzt und seine Würde hat man ihm genommen. Und aus der Gemeinschaft der Menschen wurde er vertrieben und sein Verstand wurde dem eines Tieres gleichgemacht. Und bei den Wildesen war seine Bleibe. Wie dem Vieh gab man ihm Kräuter zu essen. Und mit Tau vom Himmel wurde sein Leib benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott Macht hat über die menschliche Königsherrschaft. Und dass er darüber einsetzen kann, wen er will. Und du, sein Sohn Belshazzar, hast dein Herz nicht bescheiden gehalten, obwohl du dies gewusst hast. Und über den Herrn des Himmels hast du dich erhoben, und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht, und du und deine Großen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr trinkt daraus Wein. Und die silbernen und goldenen, bronzenen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter, die nichts sehen und nichts hören und nichts wissen, hast du gepriesen. Denn Gott aber, in dessen Hand dein Atem ist und bei dem dein ganzes Geschick liegt, hast du keine Ehre erwiesen. Hartes Wort. Und Daniel hat noch nichts über die Schrift gesagt. Er hat ihm praktisch schon den Spiegel vor Augen gehalten. Einen Spiegel, ja, seiner Schuld. Da ist nichts, wer ist der Schönste im ganzen Land. Da nützt all die Größe und Macht nichts mehr. Und habt ihr gesehen, schon die Anrede, die Daniel gegenüber Belshazzar gebraucht hat. Normalerweise haben sie so begonnen wie die Königin Mutter, der König lebe ewig. Da war Ehrfurcht darin. Aber Daniel, nichts davon, behalte deine Geschenke für dich. Ich brauche die nicht. Daniel lässt sich nicht kaufen. Wir lassen uns nicht kaufen. Christen lassen sich nicht kaufen. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Wir sind dem lebendigen Gott verpflichtet. Wir sind Jesus Christus, unserem Herrn, verpflichtet. Daniel hält unerschrocken diesem König den Spiegel vor Augen. Und es ist ja schon noch ganz, ganz extrem, wie er da mutig das Ganze vorbringt. Das könnte ihn den Kopf kosten. Schließlich ist er wirklich der König. Aber Daniel sagt, ich brauche deine Geschenke nicht, aber die Schrift werde ich dir trotzdem lesen und ich werde sie auch deuten. Aber vorher muss ich einiges über dich sagen. Und hier sehen wir, Belshazzar hat während 10 Jahren Zeit gehabt, sich diesem Gott zuzuwenden. Denn er hat alles gewusst, was mit Nebukadnezar passiert ist. Er hat gewusst, welchen Preis dieser König für seinen Hochmut bezahlt hat. Er hat gewusst, was geschehen ist, als der Buße tat und Gott ihn wieder eingesetzt hat, ihm vergeben hat. Aber Daniel sagt dem Belshazzar, du hast das alles gewusst, aber du hast dich nicht darum gekümmert. Du hast deinen Götzen jetzt, du hast die heiligen Geräte Gottes geholt und damit deine Götter verehrt und daraus gesoffen. Das kann man nicht mehr anders nennen. Das ist nicht mehr genüsslich etwas trinken. Ja, es ist nichts gegen Wein. Ich trinke gern mal ein Glas Wein. Aber das ist ein Saufgelage gewesen und das mit den heiligen Geräten aus dem Tempel Gottes. Daniel hat dem den Spiegel vor Augen gehalten und die letzten Worte, die er in dieser Ansprache hielt: Du hast nicht Gott die Ehre gegeben, bei dem dein ganzes Geschick liegt. Dein Geschick, Belsazar, liegt in der Hand dieses Gottes und du hast ihn aufs Schärfste missachtet und verhöhnt und verspottet. Du hast die Grenze überschritten. Wir lesen Verse 24 nun noch bis zum Schluss. Da wurde von ihm, also Daniel sagte noch, da wurde von ihm die Hand gesandt und diese Schrift wurde geschrieben. Und dies ist die Schrift, die geschrieben worden war. Ich tue es nochmal zurück da. Mene, Mene, Tekel, Upharsin oder Upharsin. Und dies ist die Bedeutung des Wortes. Mene, gezählt hat Gott deine Königsherrschaft und er hat sie beendet oder geteilt, zerteilt. Tekel, gewogen worden bist du auf der Waage und für zu leicht bist du befunden worden. Peres, zerteilt ist deine Königsherrschaft und den Medern und den Persern ist sie gegeben. Da gab Belshazzar Befehl und man bekleidete Daniel mit Purpur, legte ihm die goldene Kette um den Hals und öffentlich rief man über ihn aus, dass er der drittmächtigste im Königreich sei. In derselben Nacht wurde Belshazzar, der kasdäische oder chaldäische König, getötet. Da ist also die Schrift Mene. Mene ist mit dem hebräischen Wort Mine identisch, das ist ein ganz hoher, großer Geldbetrag, viel Geld. Aber der Begriff kann auch mit gezählt wiedergegeben werden. Und es steht zweimal. Und das erinnert vielleicht auch für uns an das Amen von Jesus. Amen, Amen oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Da ist etwas Markantes, etwas, das wirklich so geschieht, etwas, das man zur Kenntnis nehmen muss. Mene, Mene. Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, ich sage euch, Mene, Mene, es wird mit Sicherheit geschehen. Tekel ist wiederum mit dem hebräischen Shekel identisch und der Shekel ist ein 50. Teil der Mine. Im Aramäischen wird der Begriff Tekel für Wägen oder Abwägen gebraucht. Die zweite Aussage, also der zweite Teil dieses Satzes, heißt Upharsin, das ist eben die weltgeschichtliche Bedeutung des Ganzen. Der Begriff Upharsin, es sind eigentlich zwei Wörter, nicht? Upharsin in einem Wort, das heißt, bei mir in der Zürcher Übersetzung ist das getrennt, U und dann Farsin. U entspricht dem hebräischen Wau, das ist das. Also das habe ich nachgelesen, ich kann ja nicht Hebräisch, das habe ich nachgelesen. Das entspricht dem hebräischen Und. Und dann Farsin, das hat auch eine Doppelbedeutung. Es bedeutet Teil, Hälfte oder eben geteilt. Aber die Wurzel von Parsin oder Farsin ist Peres und dieselbe Wurzel hat auch der Name Persien. Und jetzt deutet Daniel das so, auch wenn man das nicht einfach so lesen kann und dann weiß man, was es ist, er muss eine Deutung dem Ganzen geben. Wie Jesus auch die Gleichnisse, die er gegeben hat, gedeutet hat, deutet nun Daniel für Belsazar diese Schrift. Und das haben wir gelesen. Mene, gezählt. Gezählt hat Gott deine Königsherrschaft und sie beendet. Tekel, gewogen worden bist du auf der Waage und für zu leicht befunden worden. Peres, dein Reich, deine Königsherrschaft ist geteilt, zerteilt, den Medern und Persen ist sie gegeben. Kurze Auslegung, kurze Deutung. Und man merkt, nachdem Daniel dem Belsazar den Spiegel vor Augen gehalten hat, ist das nur noch Nebensache. Diese Deutung ist nur noch Nebensache. Wir machen das groß, klar, geheimnisvoll, mystisch und da. Und seht, wir machen das im Leben manchmal auch so. Da passieren so ganz spezielle Dinge und man beachtet die Dinge und vergisst manchmal vielleicht, was Gott damit eigentlich sagen will. Es geht nicht um das Ereignis. Die Hand mit dem Finger tritt plötzlich ganz in den Hintergrund. Das war nur ein Mittel, um diesen Belsazar hervorzuholen und Daniel die Möglichkeit zu geben, diesem Mann zu sagen, was Gott denkt. Und darauf müssen wir achten. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Weder Regierungen noch Mächte können seinen Plan durchkreuzen. Aber er hat auch Menschen in ihrer Individualität in der Hand. In Jesus sind wir aufgerufen, Gott die Ehre in unserem Leben zu geben. Wir können eigentlich alle in gewissem Sinne solche Daniels sein, wenn wirklich Christus unser Leben prägen kann. Paulus hat gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich lebe in diesem Leib, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Galater 2, 19 und 20. Ich bete. Herr, Jesus, ich danke dir, dass dies Wort gültig ist. Dies Wort dringt in die Tiefe. Es bleibt nicht an der Oberfläche. Der Belsazar ist getroffen worden, bis ins Innerste, und hat gemerkt, was du, Gott, denkst. Plötzlich war seine Herrschaft nichts mehr wert gewesen. Und du möchtest ebenfalls in unserem Leben zeigen, wo als vielleicht etwas Krankes ist, dass wir umkehren, dass wir dir geben, dass wir dich suchen. Solange es Zeit ist, solange wir Gelegenheit haben. Und dort bist du gnädig und barmherzig, dass du vergisst und unser Leben neu machst. So wie es der Nebukadnezar erlebt hat, nachdem er wahnsinnig geworden ist und wieder ist in seine Königsherrschaft erhoben worden. So dürfen auch wir deine Gnade und Barmherzigkeit erfahren, dort, wo wir uns neu vor dir beugen und vor dir allein. Und so bitte ich für uns alle um dein Wirken, um dein Segen, dass du jedes von uns, aber auch uns als Gemeinde, weiterführst. Schritt für Schritt. Im Glauben und in der Dankbarkeit. Amen.